Sie hören den Kurier.
Er betrifft uns alle, und zwar nicht erst seit Fridays for Future. Ja genau, die Rede ist vom Klimawandel. Denn auch wenn man es gerade nicht ganz so glauben mag, weil es für Ende Mai ungewöhnlich kalt ist, aber dass der Klimawandel drastisch voranschreitet, ist lange kein Geheimnis mehr. Die Folgen für uns sind verheerend. Daher nimmt sich auch der derzeit laufende EU-Gipfel der großen Frage an, wie schafft es die Europäische Union, gemeinsam ihr verschärftes Klimaziel für 2030 zu erreichen? Diese Frage bespreche ich heute auch mit unserem Kurier-Innenpolitik-Redakteur und Klimaexperten Bernhard Gaul. Außerdem hört ihr meine Kollegen Elisabeth Hofer aus der Innenpolitik und unseren stellvertretenden Wirtschaftsressortleiter Robert Kledorfer über die Notwendigkeit einer CO2-Steuer diskutieren. So viel kann ich schon verraten, einig sind sich die beiden nur in ganz wenigen Punkten. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Waldbrände, Hitzewellen, Überschwemmungen. Die Zahl der Naturkatastrophen häuft sich immer weiter an. In den letzten beiden Jahrzehnten wurden die 18 wärmsten Jahre seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen beobachtet. Der Klimawandel verändert unsere Welt und das bekommen wir ganz deutlich zu spüren. Im Dezember letzten Jahres haben sich die Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, den Ausstoß von Klimagasen bis 2030 um mindestens 55% unter den Wert von 1990 zu bringen. Allein schon bis zu dieser Einigung war es kein leichter Weg, denn etwa das hartnäckige Kohleland Polen konnte erst nach einer endlosen Nachtsitzung überzeugt werden. Derweil folgt der richtig schwierige Teil erst, nämlich die konkrete Umsetzung. Die EU-Kommission will dazu am 14. Juli ihr Paket Fit for 55 mit insgesamt 12 Maßnahmen vorlegen. Beim EU-Gipfel sollen dafür nun die Grundsteine gelegt werden. Aber wie realistisch ist dieses Ziel eigentlich? Und wie gut ist Österreich unterwegs? Darüber spreche ich jetzt mit Kurier-Innenpolitik-Redakteur und unserem Klimaexperten Bernhard Gaul. Bernhard, die Staats- und Regierungschefs haben sich letztes Jahr im Dezember auf das verschärfte Klimaziel geeinigt, die Emissionen innerhalb der EU bis 2030 um mindestens 55% unter den Wert von 1990 zu bringen. Wie realistisch ist es denn, dass wir dieses Ziel wirklich erreichen können?
Also ich würde mal sagen, es ist notwendig vor allem mal. Ja. Etwas, was wir dabei immer vergessen, ist, worum geht's denn? Worum geht es da eigentlich nicht? Es geht um den Klimawandel und es geht um die Folgen sozusagen des Klimawandels. Und da muss man schon irgendwie erwähnen, dass sogar das World Economic Forum hat vor kurzem in einer Studie gesagt, die 6 größten globalen Risiken, ja, sind alles ökologische Risiken. Ja. Eins davon natürlich eben an sich der Klimawandel. Ja. Erst der 6. Punkt sind die Massenvernichtungswaffen. Zu fragen immer, was darf das eigentlich kosten? Ich glaube, die Zeit sollte eigentlich vorbei sein. So, bei der Frage, wie realistisch ist das Ganze? Wenn wir uns anschauen, in der EU, also die EU-27 wird innerhalb der UNO immer als Block gewertet. Und als Block schauen wir eigentlich ganz gut aus. Da haben wir nämlich bereits 25% der Emissionen reduziert. Das ist immer im Vergleich zu 1990, zu den Emissionen von 1990. Das hat viel damit zu tun, dass die osteuropäischen Länder, die ja an sich erst 2005 zur EU dazukamen, in der Zeit von 1990 bis 2000 ja ihre gesamte Schwerindustrie verloren haben, nämlich die sowjetische Schwerindustrie, die extrem CO2-intensiv war. Das war sofort nicht mehr kostendeckend und diese Werke haben sie alle geschlossen. Also ich erwähne da nur, bei den baltischen Staaten waren da manche, die haben sofort minus 95% CO2 gehabt im Vergleich zu 1990. Also aber so auch die westeuropäischen Staaten, die anderen Staaten sind eigentlich ganz gut unterwegs. Für Österreich schaut das Ganze etwas komplizierter aus. Wir haben im Vergleich zu 1990 null eingespart bis jetzt. Das heißt, für das Ziel 2030 und auch das Ziel 2040, da wollen wir null Emissionen haben, ist das eine ziemliche Herausforderung. Deswegen muss man auch dazu sagen, das, was die grüne Klimaministerin, die Leonore Gewessler, da jetzt vorhat, dieses Problem hätte jeder andere Minister in dem Ressort auch gehabt, nämlich man muss irrsinnig viel tun und zwar auf allen Ebenen. Ja, also die Frage sozusagen, ist es realistisch oder nicht, muss man sagen, es wird jedenfalls sehr, sehr schwierig.
Mhm. Jetzt läuft gerade der EU-Gipfel. Dort sollen jetzt die Grundsteine für das sogenannte Fit for 55-Paket gelegt werden. Welche Maßnahmen, welche Grundsteine können wir denn da erwarten, dass gesetzt werden?
Die wesentliche Geschichte, es geht um das Ende für die fossilen Energieträger. Das ist vor allem das Öl, das ist das Gas und eben die Derivate davon, also das Benzin, Diesel und so weiter und so weiter. Was wird passieren? Also was kann die EU machen? Für die Industrie, um das nur mal kurz zu sagen, etwa ein Drittel der Emissionen kommen aus der Industrie und die sind ja schon lange in einem eigenen System, das heißt ETS, Emissions Trading System, wo es eigentlich darum geht, dass Verschmutzungsrechte die längste Zeit zur Verfügung gestellt wurden, ja, eine begrenzte Menge, ja, die nicht sehr begrenzt war am Anfang, aber sie wird immer weniger und so werden die Industrien angehalten, einfach CO2 einzusparen. Das ist für manche ist nicht schwierig, wie für die Föst, die einfach Kohle braucht, um einen guten Stahl zu machen, nämlich auch den Kohlenstoff in der Kohle braucht, um einen guten Stahl zu machen. Aber das ist nur ein Beispiel davon, ja. Also, dieses ETS-System wird sozusagen, da werden die Daumenschrauben härter angezogen, es wird weniger Verschmutzungsrechte geben. Und die werden daher teurer werden auch, ja. So. Das nächste, was Sie machen können, ist die Frage sozusagen der Besteuerung. Wie sind die Fossilen eigentlich in Europa besteuert? Das ist ja so, dass jetzt die Nationen eigentlich vorangehen, weil sich da auf europäischer Ebene zu wenig tut und jetzt selber alle besteuern. Ich glaube, es gibt schon 8 europäische Staaten, die CO2-Steuern haben in irgendeiner Form. Übrigens die ersten, die Schweden, die haben gleich 1991 begonnen. Also, wo schon klar war sozusagen, da muss man was machen. Was kann man noch machen? Energieeffizienzrichtlinien, die bekannteste Maßnahme, die ist schon lang gesetzt worden, nämlich das war das Aus für die Glühbirne bei uns, weil die Glühbirne ja 95% nur Wärme produziert hat und nicht Licht und eigentlich brauchen nur Licht. Und das war auch interessant, weil das hat eigentlich die Entwicklung erst angestoßen, zum Beispiel für die LED. Die LED hat relativ lang gebraucht, bis sie es geschafft haben, weiße LEDs zu machen, also die wirklich ein Licht ersetzen können. Mittlerweile geht das in allen Schattierungen, ne? Carbon Border Tax, ja, ist mir eingefallen. Da geht es um die Grenzbesteuerung. Das heißt, wie schützen wir auch unsere Industrien davor, dass nicht so viel also schwer belastetes CO2 in Form von Stahl zum Beispiel aus China oder aus Amerika eben zu uns kommt. Hier wird überlegt, wie man hier eine Grenzsteuer, eine Carbon-Grenzsteuer macht. Ja. Dann die Frage, dem schönen Wort LULUCF, das ist Land Use, Forest Use. Also wie gehen wir eigentlich mit unserem Wald um? Wie bewerten wir den Wald? Der Wald ist die einzige wirkliche CO2-Senke, also wo CO2 aus der Luft in den Boden sozusagen geholt wird. Wie machen wir das? Können wir da mehr tun? Ja? Biotreibstoffe, ja, ist auch so ein Thema, bei dem mir nicht ganz wohl ist, weil es letztlich darum geht, dass wir auf einer Erde, wo immer noch Menschen verhungern, hier Pflanzen anpflanzen, die wir dann irgendwie in Biodiesel und Biosprit umwandeln. Und mein Problem dabei ist ja, dass ein Automotor, ein Dieselmotor, ein Benzinmotor, wenn wir die Motorhaube aufmachen, fast alles, was wir dort sehen, ist ja nur Systeme, um die Hitze aus dem Verbrennermotor irgendwie rauszubekommen. Also Benzinautos, Dieselautos sind extrem ineffizient. 80% der Energie, die wir da reinstecken, kommt in Form von Wärme völlig ungenützt wieder raus. Ja. Die Frage sozusagen der Dämmung bei Gebäuden, also auch bei den Gebäuderichtlinien, werden sich ja die Daumenschrauben ansehen, dass sie schauen, dass die Häuser immer mehr gehen Richtung Nullenergiehäuser oder sogar Plushäuser. Also das sind so Maßnahmen, die auf europäischer Seite gesetzt werden können.
Mhm. Du hast vorher schon Österreich angesprochen. Sprechen wir jetzt noch gleich ein bisschen konkreter über Österreich. Denn Österreich hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Jetzt hast du vorher schon gesagt, wir sind da eher schlecht unterwegs. Warum hat es denn Österreich noch nicht geschafft, hier die Emissionen zu reduzieren in den letzten Jahren?
Tja. Da muss man zweierlei wissen. Das eine ist, wir haben unseren Emissionshöhepunkt 2005 gehabt. Also 2005 war das Jahr bisher, wo wir wirklich am meisten CO2 hinausgeblasen haben. Insofern sind wir ja schon reduziert worden, das schon. Aber im Vergleich zu 1990, wie gesagt, haben wir noch null CO2 eingespart. Wir sind bei derzeit 80 Millionen Tonnen CO2, weil wir eben noch immer ein sehr großes Package haben. Einfach, es ist vor allem der Diesel, der hier en masse verkauft wird und gefahren wird. Wir haben nach wie vor Ölheizungen. Kohle spielt lustigerweise kaum eine Rolle in Österreich oder auch Ölkraftwerke haben wir nicht mehr, das nicht mehr, aber wir haben sehr viele Gaskraftwerke. Auch da müssen wir irgendwie rauskommen. Also das ist eine schwierige Aufgabe. So, wie gesagt, bis 2030, es steht ja noch gar nicht fest, wie viel CO2 wir bis dahin einsparen müssen. Weil das allgemeine europäische Ziel, ja, -55% bis 2030, das wird jetzt erst verhandelt, was das für jeden einzelnen Staat heißt. Das bisherige Ziel hat geheißen -36% im Vergleich zu 1990 für Österreich. Wir werden jetzt wohl über 50% raufgehen müssen, damit sozusagen auch die EU das erfüllen kann und damit wir einfach unseren Weg gehen. Aber wie gesagt, wir wollen ja bis 2040 überhaupt klimaneutral sein. Da darf eigentlich überhaupt nichts mehr angezündet werden, was irgendwie fossile Energieträger sind. Also das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Österreich hat zum Glück noch eine gut gehende Industrie, aber wie so Betriebe wie die Föst hier gehalten werden können und gleichzeitig ihre Energieeffizienz irgendwie massiv steigern müssen oder raus, jedenfalls aus dem CO2, das ist mir noch nicht klar und ich glaube, das ist denen auch noch nicht ganz klar. Die Hoffnung liegt zum Beispiel auf Wasserstoff. Die Idee ist, es gibt bereits seit 2018 da einen Versuch in Linz, wo sie versuchen, mit Photovoltaik Wasser zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff und diesen Wasserstoff dann zu verwenden, um Stahl zu erzeugen. Das zeigt sich aber, dass das wirklich äußerst kompliziert ist, dass man eigentlich wahnsinnig viel Photovoltaik, wahnsinnig viel Energie braucht, um dieses Wassermolekül aufzuspalten. Also da bin ich auch noch neugierig sozusagen, wie sie das hinkriegen. Aber letztlich ist das ein weltweites Rennen, wer es schafft, als erster einen CO2-freien Stahl zu produzieren. Das sind wir noch weit, weit. Übrigens beim Zement genau dasselbe. Auch da ist es ein weltweites Rennen, wer es schafft, einen CO2-freien Zement zu produzieren, weil auch beim Zementbrennen entsteht wahnsinnig viel CO2. Also was man ehrlich sagen kann, es ist eine enorme Herausforderung. Ja.
Mhm. Du hast jetzt ganz viele Bereiche angesprochen, wo sich ganz dringend was ändern muss. Welche Maßnahmen werden denn jetzt konkret in Österreich gesetzt, um dieses Ziel trotzdem noch erreichen zu können?
Bei uns ist die Klimaministerin gerade die hat ziemlich viel Bälle in der Luft auf einmal, muss man sagen. Also das Interessanteste derzeit ist die Sache, dass wir bis 2030 den Stromsektor CO2-frei machen wollen. Das heißt, keine Gaskraftwerke, weil es sind nur mal Gaskraftwerke, die sonst noch da sind, die sollen komplett ersetzt werden durch Wind und Photovoltaik vor allem. Da muss man die jetzige Photovoltaikfläche zumindest verzehnfachen, die wir jetzt haben. Und bei der Windenergie, das muss man mehr oder minder verdreifachen, das, was wir jetzt haben, nämlich die Energieleistung. Das ist das Erste, was mir da einfallen würde. Dann das Nächste ist die Frage der Dämmung. Also wir haben noch immer relativ schlechte Dämmung bei den Häusern in Österreich. Das heißt, man sieht deutlich sozusagen, dass im Winter wahnsinnig viel Energie verbraucht wird. Da geht es sozusagen um die sogenannte Wärmestrategie. Das wird, glaube ich, erst im Herbst kommen, zur Frage, das Aus für die Ölheizungen, das Aus für die Gasheizungen. Ja. Ölheizungen ist das absolute Ende für 2035, sozusagen politisch einmal akkordiert, es ist noch kein Gesetz da. Und für Gas wird es 2040 sein. Ja, ist sicher spannend. So. Und der dritte große Punkt ist die Frage des Steuerns oder der Steuern. Ja. Einerseits ist es so, dass wir noch immer sehr viele Förderungen haben, direkt oder indirekte für fossile Energien. Das ist natürlich verrückt in Zeiten wie diesen. Ja. Da sei erwähnt, die Pendlerpauschale. Bei der Pendlerpauschale ist es tatsächlich so, dass letztlich dadurch, dass das über das Finanzministerium verrechnet wird, es gibt keinerlei Anreiz hier CO2 einzusparen, ja, wenn man beim täglichen Pendeln, und dafür wird man auch noch unterstützt. Also das wird sich sicher ändern. Und das zweite große Thema ist die CO2-Steuer, die jetzt da ist. Also die CO2-Steuer geht letztlich daraus, dass man problemlos berechnen kann für jeden Liter Benzin, für jeden Liter Diesel, den man kauft, oder auch Heizöl für jeden Liter, wie viel CO2 das hat. Ja. CO2 bekommt einen Preis, ja, der, sagen wir, ist jetzt am Anfang bei 50 Euro pro Tonne, wird aber jedenfalls jedes Jahr steigen. Das muss allen bewusst sein. Und ich habe heute in der Früh erst eine Studie gelesen, die zeigen will, dass wenn das so weitergeht, also wenn sozusagen auch die CO2-Steuern überall greifen, spätestens ab 2025 die Elektroautos einfach die billigere Variante sein werden. Also auch das wird kommen. Es wird allerdings politisch natürlich nicht einfach sein. Aber man muss dazu sagen, es sind nicht nur die Grünen sozusagen da stark dahinter, sondern mittlerweile muss ich ehrlich sagen, auch die ÖVP zieht da eigentlich sehr brav mit. Also die haben auch verstanden, es geht nicht anders. Wir müssen raus aus den Fossilen. Ich glaube nicht, dass es ein Koste ist, was es wolle, das sein wird, aber es ist notwendig.
Mhm. Okay, Bernhard, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch Stunden weiterreden. Das Thema rund um den Klimawandel und wie wir ihn bekämpfen können, ist natürlich ein sehr großes, sehr umfassendes und auch sehr wichtiges. Aber vielen Dank auf jeden Fall für diese Erklärungen und die Einblicke, die du uns gerade geliefert hast.
Sehr gerne, alles Gute.
Die CO2-Steuer wird also kommen. Das ist fix. Fix ist aber auch, dass die Frage, wie notwendig bzw. sinnvoll eine CO2-Steuer wirklich ist, viel diskutiert wird bei uns im Land. Und jetzt auch hier bei uns im Podcast. Meine Kollegen Elisabeth Hofer und Robert Kledorfer haben nämlich auch eine ganz klare Meinung zur CO2-Steuer. Eben nur genau die entgegengesetzte. Aber am besten, ihr hört einfach selbst, was die beiden für Pro- und Kontra-Argumente zum Thema CO2-Steuer haben. Elisabeth und Robert, ihr habt euch beide diese Frage gestellt und seid beide zu einer sehr konträren Meinung gekommen. Elisabeth, du sagst ganz klar ja, Robert, du nein. Wir wollen jetzt natürlich wissen, warum bzw. warum nicht. Elisabeth, vielleicht magst du gleich starten.
Ja, ich habe dazu tatsächlich eine sehr starke Meinung, weil ich glaube, die Debatte, ob eine CO2-Steuer notwendig ist oder nicht oder gescheit ist einzuführen oder nicht, die ist ja also schon ausführlich geführt worden und ist auch schon obsolet, weil uns die Wissenschaft und die Forschung zeigt, wie dringend es Handlungsbedarf gibt beim Klimathema. Jetzt ist erst Anfang Mai eine Studie rausgekommen von deutschen Forschern, die gezeigt hat, dass selbst wenn die Klimamaßnahmen so durchgezogen werden, wie sie jetzt beschlossen sind, wir bis zum Ende des Jahrhunderts eine Temperatursteigerung von 2,4 Grad haben werden. Und 2,4 Grad ist irrsinnig viel, ist ein Durchschnittswert und über die Welt, ganze Welt gerechnet ist es irrsinnig viel. Das würde ganz verheerende Konsequenzen haben. Artensterben, Korallensterben, Überschwemmungen, Sturmfluten und es würde einen großen Teil der Welt einfach unbewohnbar machen. Insofern finde ich, ist die Frage einfach, ob eine CO2-Steuer wir brauchen oder nicht, einfach beantwortet wird, weil wir brauchen alles, was möglich ist, um diese Erderwärmung zu stoppen.
Ja, darauf möchte ich erwidern. Prinzipiell bin ich ohnehin gegen jede neue Steuer. Es kann eigentlich das Land nur prosperieren, wenn es weniger Steuern gibt und nicht mehr Steuern. Und eigentlich ist die Regierung ja auch angetreten, mit dem Versprechen, keine neuen Steuern einzuführen. Und was kommt? Es gibt eine Normverbrauchsabgabenerhöhung bei den Autos, die auch erweitert wurde auf Lieferwegen. Und jetzt soll eben eine CO2-Steuer kommen. Und zu der von dir zitierten Studie möchte ich nur sagen, es gibt so viele Studien, die ja mehr oder weniger alle in die gleiche Richtung gehen. Das erkenne ich an. Nur man sollte nicht damit Alarmismus betreiben, sondern auch ein bisschen die Gefühle rausnehmen und ein bisschen sich auf Fakten konzentrieren. Und ich glaube auch, dass man so einen langen Zeitraum nicht wirklich vorhersehen kann. Und daher sollte man alles mit Augenmaß betreiben und so auch eine CO2-Abgabe oder eine Steuerreform, eine ökosoziale Steuerreform.
Das sehe ich wirklich ganz anders. Also ich glaube wirklich, wir sind alle miteinander gar nicht alarmiert genug. Wir können uns alle diese irren Auswirkungen, die Erderwärmung haben wird, gar nicht richtig vorstellen. Und wir denken da irgendwie auch noch immer nicht an alle folgenden Generationen. Also ich weiß schon, bis zum Ende des Jahrhunderts, das sind jetzt nur 80 Jahre, aber das sind wahrscheinlich nicht unsere Kinder, Robert, deine und meine, aber weitere Generationen werden da massiv leiden. Darum glaube ich, wir sollten eigentlich noch viel alarmierter sein. Und die Frage, die ich da eben auch stellen mag, ist ja, was ist der Gegenvorschlag? Also wenn wir es nicht über Steuern machen, wie machen wir es?
Mein Gegenvorschlag wäre, und ich habe ja auch viel mit Industrie zu tun und auch mit dem Finanzwesen, mein Gegenvorschlag wäre, einfach auf Innovation und Forschung zu setzen und hier das Hauptaugenmerk zu lenken auf diese Aspekte. Und da steckt noch so viele Möglichkeiten drinnen, die man noch nicht erforscht hat, die man noch nicht weit genug entwickelt hat. Zum Beispiel E-Fuels. Das ist eine unglaubliche Komponente und da ist so viele Möglichkeiten sind da drinnen. Und ich glaube, da wird einfach zu sehr mit Verboten gearbeitet und zu wenig versucht, mit Hirnschmalz die Sache anzugehen. Ja, also das ist das, was mich ärgert. Und was mich noch mehr ärgert, sind diese nationalstaatlichen Kleinkrämereien. Ein CO2-Ausstoß Österreichs, der nationale, hat am Weltmarkt, unter Anführungszeichen, einen Anteil von 0,2%. Ich meine, wir ändern mit einer CO2-Steuer so gut wie gar nichts. Hinzu kommt ja noch, dass davon jetzt mal die Industrie hat gar nicht betroffen wäre, weil die ohnehin schon eigene Pakete dafür hat. Man ärgert und sekiert den kleinen Mann und im Blick auf das große Ganze und vergisst dabei auf dessen oder auf deren Bedürfnisse.
Ja, das sind jetzt eigentlich zwei Punkte, oder? Punkt eins ist, Österreich ist so klein, wir können gar nicht viel ändern. Das ist halt immer ein bisschen, finde ich, immer ein bisschen ein Drückeberger-Argument, weil wenn nie jemand anfängt, dann passiert am Ende gar nichts. Und wir würden übrigens auch nicht anfangen. Ja? 14 andere EU-Staaten haben schon CO2-Steuern und da funktioniert das übrigens gut. Also das Paradebeispiel ist da immer Schweden, wo es schon ganz lang CO2-Steuern gibt und dort die Emissionen wirklich stark gesunken sind, während es der Wirtschaftsleistung jetzt nicht geschadet hat. Im Gegenteil. Aber, und das andere Argument ist, dass du sagst, man ärgert da die Kleinen. In dem Punkt sind wir uns überraschenderweise einig. Ja? Also ich habe auch die Befürchtung, man tut da den Haushalten eine große Last aufbürden, wo man vielleicht an anderer Stelle hätte noch mehr tun können, ja, eben im Industriebereich und so weiter. Aber auch hier irgendwo muss man halt was tun, weil wir sind ganz stark unter Zeitdruck. Und darum ist die Frage für mich ja nicht ob, sondern wie. Wie macht man das jetzt, dass das möglichst sozial gerecht ist? Wie macht man das möglichst clever, dass man rückverteilen kann? Also
Ich bin mit dir einer Meinung, dass man auch Kleinvieh macht Mist, ja. Aber ich denke, wenn man das wirklich gescheit macht, wäre das auf einer größeren Ebene, auf EU-Ebene wahrscheinlich besser umzusetzen. Zu Schweden kann ich nur sagen, ich kenne das Modell jetzt nicht im Detail. Ich habe das jetzt nur bei dir gelesen. Es ist ja 1990 bereits eingeführt worden. Also es ist jetzt 30 Jahre her. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich das jetzt ausgewirkt hat im Detail. Ich weiß nur, dass Schweden ein Hochsteuerland ist und ich bin prinzipiell dafür, Steuern müssen runter. Natürlich kann man jetzt sagen, man kann mit Steuern gewiss lenken und umverteilen. Ja, ökosoziale Steuerreform klingt prinzipiell gut. Nur meine Befürchtung als gelernter Österreicher ist eben, kommt immer eine Steuer obendrauf, ohne dass man unten was wegnimmt oder zumindest wirklich ausreichend kompensiert. Und ja, es ist halt auch ein bisschen eine Chuzpe. Jeder, der viel oder genug verdient, der kann sich natürlich ein E-Auto leisten. Oder im besten Fall ist ja das E-Auto oder in dem Realitätsfall ist das E-Auto ja ein Zweitauto. Und das sieht man ja schon, wie verzerrt das ist, nicht? Weil viele Familien können sich überhaupt nur mit Ach und Krach ein Auto leisten. Und ja, die Wohlhabenden sagen, natürlich, ich finde ein E-Auto super, weil ich habe sogar, das ist mein zweiter Auto. Ich habe daneben noch das andere für die Frau und ich fahre das E-Auto und manchmal tauschen wir auch, wie auch immer. Und das sind halt First-World-Problems, ja. Und ich denke halt auch ein bisschen, und da sind wir uns ja zum Glück eh einig, auch ein bisschen an die kleinen Bürger. Ich mit der Industrie habe ich halt so ein Problem. Vielleicht kann die Industrie noch mehr machen, allerdings muss man ja sagen, ist das auch immer so dann eine Standortfrage, weil ja dann immer gleich mit Abwanderung gedroht wird und das zum Teil auch passiert. Also es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, das Thema.
Entschuldige, wir haben uns ja als Österreich, weil du vorher gesagt hast, man muss auf größerer Ebene was tun. Ja? Also die EU hat ja was getan und hat diese Klimaziele festgelegt und wir haben uns ja als Staat Österreich auch wie sagt man denn das auf Deutsch, committed zu diesen, zu diesen Zielen. Und also zahlen werden wir ja auf jeden Fall, weil wir werden auch, wenn wir die Ziele nicht erreichen, Strafzahlungen zahlen müssen. Ja,
und da ich meine, ich möchte jetzt kein neues Fass aufmachen, jetzt am Ende unseres Gesprächs, aber ich fand das zum Teil ein Fehler, dass man sich hier committed hat zu Strafzahlungen, ohne gleich Technologien auf dem Markt zu haben, wo ich sagen kann, da kann ich im ausreichenden Maße umzusteigen. Ich bin jetzt kein Trump-Fan und in diesem Punkt mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, das möchte ich jetzt hier nicht gut heißen, aber zugleich hier damals zu Strafzahlungen sich committen, um dein Wort zu benutzen, war meines Erachtens ein Fehler.
Das ist wahrscheinlich wirklich ein neues Fass, aber noch ganz kurz zum Schluss, weil du gesagt hast, First World Problem, das stimmt natürlich, ja, da gebe ich dir ganz recht. Allerdings wissen wir ja auch, dass ein Großteil der Emissionen First World Emissions sind, wenn man so will. Also es sind ja auch die...
Und Schwellenländer, ne? China gerade. Ne? Aber ja, ist natürlich, ja, wir reißen die Welt alle miteinander, sitzen wir alle in einem Boot und wir reißen die Welt vielleicht mit unseren Emissionen dann, die nichts dafür können, halt mit. Und das ist unsere Verantwortung, das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, mit einer, nochmal zum Abschluss meiner These, ich glaube, mit einer Strafsteuer ist hier nicht niemandem etwas wirklich großartig geholfen, außer dass man wieder mal den Kleinen das Geld aus der Tasche zieht.
Elisabeth, Robert, dann vielen Dank für eure Meinungen zu diesem Thema. Wir hören, wie immer im Leben gibt es zwei Seiten der Medaille. Und damit überlassen wir es jetzt unseren Hörerinnen und Hörern, sich selbst eine Meinung zum Thema CO2-Steuer zu bilden. Damit war es jetzt für heute von uns zum wichtigen Thema Bekämpfung des Klimawandels. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcast, FIO oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr genießt jetzt noch euren Abend und vor allem hört doch auch morgen wieder rein.